Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit diesem Wochenspruch aus Psalm 103 zum 14. Sonntag nach Trinitatis begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Es geht um das Lob Gottes heute. Als Predigttext kriegen wir das Evangelium aus Lukas 19. Zachäus, ihr kennt die Geschichte, der auf den Baum klettert, und die Epistel David lesen aus Römer 8. Der Psalm ist aus dem Psalmenheft und nach der Predigt haben wir eine kurze Zeit der Stille. Und dann wisst ihr alles, was ihr wissen müsst, und es kann losgehen. Uns miteinander einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, da bin ich, mit allen Fragen und Sorgen, die mich im Alltag in Beschlag nehmen, und meiner Sehnsucht danach, dem Loben und der Freude mehr Raum zu geben. Öffne du die Tür, dass ich heraustrete in die Weite deiner Gegenwart. Ich rufe dich an um dein Erbarmen.
Kyrie eleison, erbarme dich. Christe eleison, Christe erbarme dich. Kyrie eleison, erbarme dich über uns.
Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, Seele, schwing dich auf. Breite die Flügel des Lobens aus. Stimme ein in den Jubel der himmlischen Heerscharen.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Frieden. Den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Allein Gott in der Höhe sei Ehr und Dank für seine Gnade. Darum das Lohn und nimmermehr uns
Deiner Liebe vertrauen wir uns an, wie ein Kind sich seiner Mutter anvertraut und ein Freund seinem Freund. Aus dem Gefängnis der Angst befreist du uns. Aus lähmender Hoffnungslosigkeit erlöst du uns. Durch die Erschöpfung trägst du uns. Und wie immer wir kommen, du empfängst uns mit offenen Armen. Wir bitten dich, erfülle uns neu mit Leben, mit Loben. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch. Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 8. Kapitel. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba. Lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden.
Halleluja, Halleluja. Das Evangelium steht bei Lukas im 19. Kapitel. Jesus ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief hinaus, voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Da sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist.
Seid ihr, O Christe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Eine kleine Geschichte in wenigen Worten skizziert und doch mit ganz viel Botschaft. Zachäus ist Oberzöllner. Zöllner waren Privatleute, die im Auftrag der römischen Besatzung Steuern eintrieben. Vermutlich haben sie Mautstationen gepachtet, bekamen einen römischen Soldaten an die Seite und konnten dann so die Steuern eintreiben an den Straßen, Ortsausgängen und so. Und das System scheint es möglich gemacht zu haben, dass sie selbst dabei auch reich wurden. Damit aber waren sie doppelt und dreifach verhasst. Sie haben stellvertretend für die römischen Besatzer die eigenen Leute ausgepresst und dabei auch noch selber Kasse gemacht auf Kosten des eigenen Volks. Wie wird man so? Zachäus war klein von Gestalt. Ich kann es mir gut vorstellen. Einer, der immer wieder den Kürzeren zog. Als Kind gehänselt wurde, von den Größeren verprügelt. Als Mann sich minderwertig fühlte, weil er kleiner war als die anderen. Überkompensation nennen das Psychologen dann, was da passiert. Wenn etwas so weh tut, dass Menschen alles, aber wirklich alles dafür tun, nie wieder in ihrem Leben in so eine Situation zu kommen. Und dann entwickeln die eine unglaubliche Energie und erreichen Erstaunliches. Herrscher wie Hitler, Lenin, Stalin, Mussolini, Putin, alle kaum größer als 1,70. Oder eben Zöllner wie Zachäus, der hier auf einen Baum steigt, damit er was sehen kann. Wie erniedrigend, oder? Sich größer machen müssen, als man ist. Und überhaupt, stellt euch mal wichtige Männer vor, so Dorfhonoratioren. Ich verzichte an dieser Stelle mal auf Namen, das ist hier im Ort ja nicht angebracht. Aber ihr alle kennt solche Leute, wichtige Leute, die auf einen Baum klettern, um einen Wanderrabbi zu sehen. Krass. Und das ist der Zündfunke in unserer Geschichte. Er begehrte, Jesus zu sehen. Mehr ist nicht gesagt. Mehr Glauben wird nicht berichtet. Kein Glaubensbekenntnis, kein Jesus ist mein Herr, nichts. Er begehrte, Jesus zu sehen. Das ist keine fertige Theologie, aber mehr als Neugier und mehr als Sensationssuche. Da ist in Zachäus etwas berührt. Der Jesus macht was mit ihm. Vielleicht weiß er selber auch gar nicht so genau, was eigentlich. Aber er ist bereit, sich dafür vor den Leuten zum Affen zu machen, wenn ich das mal so sagen darf, auf einen Baum zu klettern. Und nun Jesus. Jesus dreht die Leute um. Bekehrung, Umkehr. Aber nicht so, wie die allermeisten anderen das probieren mit Mahnen und Drohen. Wenn ihr so weitermacht, dann... Oder kehrt um, sonst. Wir kennen das von Johannes dem Täufer, der war so unterwegs. Und viele Christenprediger heute auch. Aber Druck und Angst verwandeln keine Menschen. Wir kriegen sie nicht, indem wir den Leuten spiegeln, wie schlecht sie sind. Wie falsch sie leben, mit Vorwurf. Ganz anders Jesus. Er blickt im entscheidenden Blick, im Augenblick auf, sieht Zachäus und sagt, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Kein Urteil, sondern ein Blick voller Mitgefühl, voller Liebe. Ich sehe dich. Ich fühle mit dir. Und nur so kriegt Jesus den Zachäus aus seinem goldenen Käfig raus. Seine zweite Haut, der Reichtum, bezahlt mit der Verachtung und der Feindschaft der eigenen Leute. Da hilft keine Ermahnung und keine Drohung. Da hilft allein ein liebevoller Blick. Ich verurteile dich nicht. Ich sehe dich und fühle mit dir. Ich meide dich nicht wie alle anderen. Ich will bei dir sein. Ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss. Wir haben spaßeshalber überlegt, ob Jesus wohl gedacht hat, bei Zachäus gibt es besonders was Leckeres zu essen. Aber das ist nicht der Grund für das Muss, sondern weil nur so der verlorene Zachäus zurück ins Leben findet. Jesus muss ihn vom Baum locken, aus seinem Elfenbeinturm, aus dem Pakt mit dem Feind, den er geschlossen hat, um nie wieder im Leben der Kleine zu sein. Aus der Sünde befreit nicht Druck, nicht Ermahnung, schon gar nicht Vorwürfe, sondern nur die Liebe, die den Raum öffnet, sodass Zachäus sich von selbst aus seinem goldenen Käfig heraustraut. Bis hierher stellt uns die Geschichte also folgende Fragen. Wenn du Zachäus bist, worin bist du gefangen? Wo bist du klein und möchtest es nie wieder in deinem Leben spüren müssen? Welche falschen Sicherheiten hast du dir aufgebaut? Spürst du in dir das Begehren, Jesus zu sehen? Diese leise Hoffnung auf Befreiung? Bist du bereit, dich im entscheidenden Augenblick zum Affen zu machen, egal was die Leute denken? Und wärst du bereit, deine Haustür dem Fremden zu öffnen und ihm den Tisch zu decken? Und für uns als Kirche? Wohin geht man bei uns nicht? Worüber murren die Leute, wenn wir es als Kirche machen würden? Spielen wir bei den Honoratioren mit oder sind wir mit dem Blick Jesu unterwegs? Wen in Walkenried, in Neuhof, in Tettenborn haben wir bisher übersehen? Haben wir wirklich begriffen, dass Gottes Pädagogik mit uns Menschen eine völlig andere ist, dass Heilung nur über Liebe geschieht? Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Da verschiebt sich etwas durch Jesus. Der Menschensohn ist in der Tradition seit dem ausgehenden Alten Testament und in dem Judentum der Zeit zwischen den Testamenten der, der zum Gericht kommt. Wie eines Menschensohn sah ich ihn vom Himmel herabkommen, der geht ins Gericht. Da wird am jüngsten Tag dein Tun offenbar und du wirst dein Urteil bekommen. Das ist das, was Menschen vom Menschensohn erwarteten. Jesus aber sagt, meine Mission ist suchen und selig machen. Jesus will nicht Richter sein, sondern die Verheißung an Abraham und seine Nachkommen erfüllen. Und da gehört eben auch Zachäus dazu. Also, Zachäus ist mehr als der Zöllner, mehr als der Kollaborateur mit dem Feind, mehr als, Entschuldigung, das Arschloch. Er ist und bleibt Abrahams Sohn. Und dann hören wir die befreiende Botschaft für uns heute. Du bist mehr als die Summe deines Tuns. Mehr als das, was du geschaffen oder verbockt hast, was die Leute in dir sehen. Dein Leben ist mehr wert. Über dir gilt die Verheißung Gottes, du bist mein Kind. Und das gilt, egal wie sehr du es schaffst, treu zu sein, gut zu sein oder so. Das Urteil über dein Leben hängt nicht an deiner Leistung oder deinem Versagen. Es hängt einfach an dem, was Gott in dir sieht. Sein Versprechen, du bist mein geliebtes Kind. Nicht richten, retten ist die Mission Jesu. Zwei Dinge sind noch selbstverständlich für den, der da gerettet ist, den Zachäus. Nein, immer noch kein Glaubensbekenntnis, steht da immer noch nicht. Es werden nur zwei Dinge erzählt. Erstens, man lädt den, durch dessen Begegnung man zum Glauben, zur Umkehr gekommen ist, zum Essen ein. Das kennen wir aus vielen Erzählungen der Bibel. Paulus und Lydia und Apostelgeschichte ist voll mit diesen Geschichten. Nach Bekehrung oder Taufe geht's an den Küchentisch zum gemeinsamen Essen. Daher kommt übrigens die Tradition, dass Täuflinge nach der Taufe den Pfarrer zum Kaffee einladen. Das ist der Wurmfortsatz dieser Tradition. Aber das Entscheidende ist, Glauben wirkt sich immer konkret ins Leben hinein aus. Das ist nichts Blutleeres in deinem Kopf, sondern die Freude will ins Leben, ins Essen, ins Trinken, ins Feiern. Und daran, wie viel oder wie wenig wir als Gemeinde gemeinsam essen, einander einladen, können wir erkennen, was uns da verloren gegangen ist. Die Bekehrung des Zachäus hat eine zweite Konsequenz, eine finanzielle. Zachäus sagt immer noch nicht, Jesus ist mein Herr, mein Heiland, sondern die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wim hat im Bibelkreis ausgerechnet, wenn er nur jeden Achten betrogen hat, wäre sein ganzes Geld weg. Vier Achtel ist ein Halb und die andere Hälfte hat er verschenkt. Wäre alles weg. Auch das können wir aus der Geschichte lernen. Eine Bekehrung hat immer finanzielle Konsequenzen. Nur dann ist sie glaubwürdig. Umkehr ist weniger Worte machen, als vielmehr sein Geld nicht mehr für sich selbst behalten. Interessanterweise ist das bei uns noch seltener, als dass wir uns gegenseitig zum Essen einladen. Noch seltener reden wir über unser Geld. Das kommt in Kirche nicht vor. Hier aber gehört es tatsächlich selbstverständlich zur Geschichte dazu, während vieles andere eben nicht erzählt wird. Wer von Jesus angeguckt wird, und so aus seinem Gefängnis befreit, der wird freigebig, raus mit dem Geld. Es soll zu den Menschen, die es dringender brauchen. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Wo ist dein Platz in der Geschichte? Sieglinde, du kannst dich schon mal auf den Weg nach unten machen, bitte. Ein paar Dinge, die heute Morgen abzukündigen sind. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Hospizinitiative unserer Propstei. Am Dienstag haben wir kein Mittagsgebet, also ihr beiden könnt gerne beten, aber Sieglinde und ich haben um 13:30 die Trauerfeier für Manfred Hoffmann, dann schaffen wir das nicht vorher. Von Mittwoch bis Mittwoch haben Sieglinde und ich eine Woche Urlaub und dürfen eine Woche raus, aber am Mittwoch ist Mahlzeit um 12.30 Uhr, die Einladung zum gemeinsamen Mittagessen im Pfarrhaus, ohne Anmeldung, einfach kommen. Aber Mittwochabend ist dann keine Kantoreiprobe und Donnerstag auch kein Konfirmandenunterricht. Am Samstag ist die Sonntagsbegrüßung in Neuhof um 17 Uhr und am kommenden Sonntag ist Pfarrer Bernd Menzel zum Gottesdienst hier und Margret Kernbach spielt Orgel. Die Monika, wo sitzt sie? Da. Monika hat Kaffee gekocht. Sieglinde hat einen Kuchen dazu gebacken, sodass ich herzlich einladen kann zum Kirchenkaffee im Anschluss an diesen Gottesdienst. So, sie liebe Sieglinde, komm mal her. Das ist ja immer ein bisschen schwierig. Also, du bist Mitarbeiterin der Kirchengemeinde und als Pfarrer ist es meine Aufgabe, ab und zu Danke zu sagen. Dann sind wir aber verheiratet und dadurch stehe ich dann immer so ein bisschen so, ich weiß nicht, wie doll und wie sehr ich das will. Und zum anderen fange ich dann das Heulen an, das ist auch nicht so gut. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte heute einmal zu deinem Geburtstag der Gemeinde erzählen, sagen, welche Impulse in unserem Gemeindeleben alle von dir sind. Also nicht, was du alles machst, das wissen viele, aber also welche Impulse tatsächlich von dir gekommen sind. Ich habe mal aufgeschrieben. Gründung des Pfadfinderstamms. Der Bauwagen für die Pfadfinder bei uns im Garten. Kinderchor und dann mit Singspielen und Krippenspielen, zuletzt Babypsalm. Patenschaften für Flüchtlinge. 2015. Die Idee für den Anbau ans Pfarrhaus. Und Klaus, war mal was im Wintergarten, hat sie gesagt, sollten wir mal machen. Da ist dann mehr draus geworden, das lag auch an dir. Aber die ursprüngliche Idee war von dir. Das Kochprojekt Mahlzeit ist in deinem Kopf entstanden. Der Kirchenladen Kila ist deine Idee gewesen. Die Genießerfrauen war deine Idee. Das Kuchen verteilen beim Klostermarkt, was jetzt alle so gern machen, ne? Also nicht Kuchen verkaufen, das machen auch viele gern, aber verschenken an die Klöster, so rumgehen und den Leuten, war deine Idee. Die persönliche Segnung zum Klostermarkt mit den Ordensleuten hier, war deine Idee. Das Mitarbeitergartenfest, was wir letztes Jahr gefeiert haben, hast du gesagt, das müssen wir machen. Bei der Nacht der offenen Pforte im ersten Jahr, wo wir als Kirchengemeinde noch beteiligt waren, hast du gesagt, wir müssen draußen durch den Kreuzgang laufen und singen. Der Wandelgesang macht heute ein professioneller Chor, der wird eingekauft aus Braunschweig. Die Idee stammt von dir. Der Kontakt zu Serhi und Elena, ich weiß noch, beim Kaffeetrinken im Klosterhotel hinten im Garten, wo du zu Serhi sagtest, wenn du dann mal hier bist, dann könnt ihr Gottesdienste bei uns feiern. Seitdem feiern die Ukrainer samstags hier Gottesdienst. Der Kontakt zu Uli Funk lief über Sieglinde und die Idee, eine neue Orgel zu konzipieren, dass du dich dran gesetzt hast und dir überlegt hast, was würde denn hier reinpassen, war von Sieglinde. Die Konzerte danach hast du auch in die Hand genommen. Dass wir den Psalm im Gottesdienst singen, ist deine Idee gewesen. Dass es ein Friedensgebet gab über, ich weiß nicht wie viele Jahre, 20 Jahre, dass wir hier erst mittwochs, dann donnerstags immer gebetet haben, war deine Idee. Das Mittagsgebet war deine Idee. Dass die Kantorei als gemischter Chor singt, deine Idee. Dass es bunt vernetzt bei uns im Ort gibt. Dass wir uns zusammentun aus mehr als Kirche, auch mit örtlichen anderen Menschen, um uns dem rechten Tendenzen im Ort entgegenzustellen, war deine Idee. Dass der Kirchenvorstand seit Jahren draußen steht an der Tür und die Gemeinde begrüßt, was alle so schön finden, war deine Idee. Dass wir eine Maria im Kapitelsaal haben, war deine Idee. Dass es einen spirituellen Klosterrundgang gibt, der sozusagen nicht nur die historischen Rundgang macht, sondern die gelben Stationen, dass wir sowas brauchen, war deine Idee. Dass es die Sonntagsbegrüßung in Neuhof gibt, war deine Idee. Und vieles von dem, was ich euch heute in der Predigt erzählt habe, war deine Idee. Herzlichen Glückwunsch.
Liebe Sieglinde, dein Geburtstag ist heute, zu dem wir dir alle von Herzen gratulieren und für das neue Lebensjahr alles Liebe und Gute wünschen. Ein Gottesdienst ohne dich an der Orgel zu wissen und zuvor noch a cappella von der Empore aus mit uns allen aus dem Psalmenheft zu proben, damit der Gottesdienst ein Fest wird und der uns nur ja durch die Wirren der Zeit tragen möge. Das ist stets dein Anliegen. Du bist unsere Chorleiterin und lehrst uns, die thematisierten gesungenen Gebete aus dem Liederheft Hagios einfühlsam und mit Empathie zu singen, damit sie sodann und zu besonderen Anlässen von allen Gottesdienstbesuchern mitempfunden werden können. Ein besonderer Augenblick, ein Geschenk ist es, wenn du dir Woche für Woche für den Abschluss einer jeden Chorprobe, so für den Heimweg, immer auch noch eine Kurzgeschichte für uns mit einer bedeutsamen Botschaft ausgesucht hast. Das Mittagsgebet für den Klostermarkt probst du alljährlich mit deinen Getreuen, damit sich auch Besucher eingeladen fühlen und sich darauf einlassen können, mitzubeten und mitzusingen. Der Bibelkreis, sind es doch immer auch deine starken und einfühlsamen Beiträge und Impulse. Die Anreise von 20 Sängerinnen und Sängern des Konsort im Pfarrhaus mit Kost und Logis schrecken dich nicht. damit wir und über Walkenried hinaus eines der kostbarsten Geschenke erleben dürfen. Ach, es gibt noch so viele Dinge, wo dein Wirken unentbehrlich ist. Heute heißt es, dir von ganzem Herzen für alles zu danken.
Ich kann jetzt eigentlich Rente beantragen, aber vielleicht mache ich noch ein bisschen weiter.
Dann wollen wir Fürbitte halten. Gott, wir bitten dich, führ uns immer wieder an den Punkt, wo wir deinen Blick spüren, wo wir uns von dir gesehen wissen und begreifen, dass dein Blick Liebe ist. Und dann begleite uns zurück in den Alltag unseres Lebens. Befreie uns von Überforderung durch eigene Ideale, durch Erwartungen der Leute. Hilf uns, an der Liebe zu bleiben, auch miteinander und füreinander. Segne Sieglinde an ihrem Geburtstag und segne unsere Gemeinde in ihrem Miteinander, in den Gottesdiensten, die wir feiern, in dem immer wieder neu suchen, wie mehr gemeinsames Leben möglich ist. Wir bitten dich für alle, die krank sind, für alle, die spüren, dass ihre Kräfte weniger werden, für alle, die das Loslassen lernen müssen. Wir bitten um Frieden, Gott. Frieden in unserem Land. Ganz besonders heute am Tag der Wahl in Sachsen-Anhalt. Gott, richte du uns aus. Und wir bitten um Frieden für unsere Welt, zwischen den Völkern und Religionen. Und bewahre uns vor Verbitterung und Verzweiflung. Entzünde uns immer wieder neu, dass wir fröhlich weitergehen und auch nicht vergessen, gemeinsam am Küchentisch zu sitzen. Wir bitten als deine Kinder, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht im Frieden unseres Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Amen.